Deutschlandfunk Kultur.
Schon die ersten Sekunden der Titelmelodie versprechen, hier kann es dramatisch werden. Und tatsächlich, in der Lindenstraße, Haus Nummer 3, spielten sich seit der ersten Folge 1985 so einige Dramen, Skandale und unerhörte Szenen ab. Alles integriert in das ganz normale Leben, fernab von Dallas und Denver Clan, erzählt Schauspielerin Irene Fischer, die seit 1987 die Rolle der Anna Ziegler verkörpert und seit 1999 auch Drehbücher für die Serie schreibt.
Wir bilden den Alltag ab. Wir werden dicker mit dem Alter oder wir kriegen halt Falten. Und es ist einfach eine gewisse Art von Normalität, die natürlich soapmäßig ein bisschen aufgepeppt ist. Und das war was Neues im Fernsehen tatsächlich.
Seriengründer Hans-Werner Geißendörfer hatte etwas Neues ins deutsche Fernsehen gebracht. Er war froh über den abendlichen Sendeplatz und wollte diesen so gut wie möglich nutzen.
Das war mir klar, wenn ich so ein Glück habe, jeden Sonntag eine halbe Stunde was erzählen zu können, dann kümmere ich mich natürlich um die wirklich brennenden Themen dieses Landes. Und Ausländerfeindlichkeit war angesagt, genau wie heute.
1992 lässt er Serienfigur Klaus Beimer in die rechte Szene abrutschen. Damit war die Lindenstraße am Puls der Zeit, erinnert sich Schauspieler Moritz Sachs.
Also die Zeiten, der Klaus als junger Neonazi etabliert wurde in der Lindenstraße, war natürlich ein typisches Beispiel für Zeitgeist, genau getroffen. 2 Jahre vorher geplant, halbes Jahr vorher gedreht und kaum kamen Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Rostock um die Ecke. Bums, waren wir mit der Lindenstraße genau auf dem Thema.
Angst oder Scheu vor Tabuthemen hatte die Lindenstraße nie, wie 1986 das Coming-out der Figur Carsten Flöter. 4 Jahre später dann der legendäre Kuss zwischen 2 Männern, der als erster Schwulenkuss in einer deutschen Serie in die Fernsehgeschichte eingeht. Ein Skandal damals und für das bayerische Fernsehen einfach zu viel, denn in der Wiederholung wurde der Kuss rausgeschnitten.
Wenn wir Homosexualität sehr fröhlich und sehr natürlich auftreten haben lassen, dann habe ich das gemacht, weil ich die jungen Leute vor allem und auch die Eltern von jungen Homosexuellen ermutigen wollte, zu ihrer sexuellen Haltung zu stehen und zu zeigen, dass Liebe keine Grenzen hat.
Das nächste heikle Thema folgt: AIDS. AIDS ist 1987 Wort des Jahres und die Kampagne Gib AIDS keine Chance startet. Ein Jahr später erklärt die WHO den 1. Dezember zum Welt-AIDS-Tag. Und mittendrin, im September 1988, reagiert die Lindenstraße.
Jetzt kannst du dich scheiden lassen, dann hast du 2 Kinder ohne Vater.
Ich bin nicht schwanger.
Du hast aber Glück gehabt, weil ich habe nämlich den AIDS-Virus.
Benno Zimmermann ist der erste AIDS-Kranke in einer deutschen Serie, der sich über eine Bluttransfusion infiziert hat. Wichtig hierbei für Geißendörfer, es ist niemand aus einer Randgruppe. In 34 Sendejahren wird auch gestorben und gemordet. Unvergessen skurril bleibt sicher der Mord an dem ehemaligen Pfarrer Matthias Steinbrück. 1995 erschlägt die damals 13-jährige Lisa ihn mit der Bratpfanne, weil er ihren Freund Olli angreift. Daraufhin legt das Paar ihn auf die Gleise und lässt es wie einen Suizid aussehen. 21 Kinder werden in der Lindenstraße geboren, darunter ein ganz besonderes, Martin Ziegler. Im Dezember 1998, noch während der Schwangerschaft, sind die Eltern Anna Ziegler und Hans Beimer sehr verunsichert.
Es kann sein, dass wir ein behindertes Kind kriegen. Down-Syndrom, hat der Arzt gesagt. Ich kannte es bis jetzt nur als Mongolismus.
Sag, dass das nicht wahr ist.
Bei diesem Thema wurde darüber aufgeklärt, dass die Behinderung Down-Syndrom heißt und nicht Mongolismus. Mit der Folge 1480 vom 11. Mai 2014 kommt die Lindenstraße in die Schlagzeilen. Klaus Beimer wird von seiner Ex-Freundin gefesselt und vergewaltigt.
Entspann dich, Klaus. Denk daran, wie schön es damals war.
Eine unerträgliche Szene, die dazu führt, dass diverse Tageszeitungen und Zeitschriften darüber berichten. Mit ihren Geschichten hat die Serie auch in den letzten Monaten eine fiktive, aber realitätsnahe Parallelwelt geschaffen, so Götz Schmedes, verantwortlicher Redakteur der Lindenstraße.
Gentrifizierung, die Schwierigkeit der Armut und dem Leben auf der Straße zu entrinnen, sind 2 sehr aktuelle Themen. Und außerdem haben wir vor nicht langer Zeit erst einen Strang abgeschlossen zum Thema Hebephilie/Pädophilie.
Kaum ein Thema, das es nicht in die Lindenstraße geschafft hat. Ein geplanter Moscheebau wird 2014 zum dramatischen Cliffhanger.
Wir danken Ihnen noch einmal ganz herzlich, dass Sie so ein passendes Grundstück für unsere Moschee gefunden haben.
Moschee.
Die wollen in der Lindenstraße eine Moschee bauen?
Zum Moscheebau kommt es in der Lindenstraße nie, obwohl es thematisch gar nicht so absurd gewesen wäre. Denn kulturelle Vielfalt war von Anfang an zentral für die Lindenstraße, sagt Hermes Rodolides, der seit der ersten Folge dabei ist und Vassilis Sarikakis, den Besitzer des griechischen Restaurants Akropolis, spielt.
So eine multikulturelle Gemeinschaft, Wohngemeinschaft, also die Lindenstraße ist fast wie eine Wohngemeinschaft, überhaupt die ganze Straße.
Die Lindenstraße, eine Multikulti-Nachbarschaft, die heute zum letzten Mal über den Bildschirm gelaufen ist.
Nach 1758 Folgen war heute Schluss. Herwig Fischer, der die letzten 20 Jahre bei der Lindenstraße Regie führte, sagte, dass das letzte Drehbuch das Projekt natürlich würdig abrunden werde und die Zuschauer sich auf ein schönes Ende freuen könnten, eines, das dem alltäglichen Charakter der Serie entspräche. Claudia Wick ist Journalistin und leitet den Fernsehbereich der Deutschen Kinemathek in Berlin. Jetzt ist sie bei uns. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die letzte Folge der Lindenstraße hieß Auf Wiedersehen. Wie wurde der Abschied gestaltet?
Ja, ich habe natürlich auch darauf hingefiebert, weil ich mich gefragt habe, wie kann man so eine Endlosserie würdig eigentlich beenden? Und habe an mir selber gemerkt, dass ich eigentlich nach diesen vielen Jahren immer dachte, wo ist der Cliffhanger? Was kommt jetzt noch? Und wo kommt es auf ein Ende? Und sie haben es aber natürlich, also ich habe es beim Gucken dann selber mir klar gemacht, sie haben alle Geschichten geschlossen und Mama Beimer hat ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie hat sich noch versöhnt mit ihrer Erzfeindin. Alle haben sozusagen ihre Geschichten nochmal anklingen lassen können, wie bei so einem Musikstück, wo eben dann im großen Finale nochmal alle schöne, die ganzen Töne in Dur stattfinden.
Das Lindenstraßenprojekt hat ja, wenn man das zusammenschaut, doch irgendwie auch einen sozialpolitischen Auftrag gehabt. Gab es denn irgendeine Problemstellung, mit der man zum Schluss dann doch nochmal an die Öffentlichkeit gegangen ist, trotz all der Schlüsse, die gefunden wurden?
Also die letzte Geschichte, die so erzählt worden ist, die hatte sich ja nochmal eine große Brisanz. Da gibt es eine Figur, Konstantin, der feststellt, dass er junge Mädchen liebt und der damit nicht klarkommt, weil die Gesellschaft damit auch nicht klarkommt und er nicht weiß, wie er darauf reagieren soll. Das ist aber schon ein paar Folgen her. Man hat dann am Ende nochmal so richtig Gas gegeben, aber eben nicht in der letzten, sondern in den davor laufenden Folgen. Frau Beimer ist zum Beispiel ins Koma verfallen und hat nochmal ihre beiden verstorbenen Ehemänner getroffen. Also da sind nochmal Schauspieler auf die Bühne gegangen, die eigentlich schon abgespielt hatten. Dann habe ich gerade schon gesagt, die große Versöhnung mit ihrer Erzfeindin Anna Ziegler haben wir heute nochmal gesehen. Und so haben die Fans nochmal viele schöne Geschichten gehabt. Und die Folge, die ich muss jetzt mal kurz für die Fans auch mal anklingen lassen, in der Folge davor hat Anna Ziegler nochmal wieder im Verdacht gestanden, einen Mann eine Treppe runtergestupst zu haben. Und dann sagt eben ihre Erzfeindin, hast du schon wieder geschubst? Das ist so etwas, wo dann Fans wirklich sich drüber freuen. Das versteht, wer jetzt einsteigen würde, hätte es nicht mehr verstanden. Das alles war bis heute. Und deswegen habe ich mich auch gefragt, was kommt jetzt noch? Und dann kam eben nochmal die große Versöhnungsgeste. Und ich finde das eigentlich sehr souverän von allen Machern, dass sie nicht nochmal so auf die Tube gedrückt haben, sondern uns alle nochmal mitgenommen haben zu einem großen Versöhnungsfest.
Das offenbar also jeder Anklang eines wehmütigen Tons vermieden wurde, das ist ja auch eine Leistung.
Genau, ich glaube, das ist eine sehr souveräne Leistung. Es hat natürlich eben für die Fans so kleine Geschichten gegeben, worüber man sich dann freut, wenn man die ganze Zeit mitgeschaut hat und was die anderen eben vielleicht auch nicht so nachvollziehen können. Aber es haben jetzt keine Geigen gespielt. Es war eigentlich sehr zurückgenommen und darin liegt ja manchmal überhaupt erst recht die Rührung, dass man dann merkt, so jetzt geht gleich Frau Beimer zu ihrem 80. Geburtstag, von dem folgenlang schon die Rede war, wie eben alte Damen ihre Geburtstage vorbereiten. Und sie geht durch die Tür und wir sehen das aber da nicht mehr. Das heißt, das Leben geht da weiter, aber nicht mehr für uns. Sehr schönes Bild, fand ich zum Schluss.
Die Lindenstraße hat zweifelsohne wirklich Fernsehgeschichte geschrieben. Hat sie denn auch einen Platz in der Deutschen Kinemathek, wo Sie ja für den Bereich Fernsehen verantwortlich sind?
Also wir hatten das vorher schon uns diese Frage gestellt, noch bevor klar war, dass die Lindenstraße aufhört. Und ich habe gesagt, also natürlich ist das ein Stück Fernsehgeschichte, eine Endlosserie. Wir sammeln so beispielhaft und haben gesagt, das ist die Endlosserie überhaupt, weil es ja auch die erste fürs deutsche Fernsehen war. Dann kam diese Information, dass es jetzt eine geschlossene Sammlung wird. Und das hat uns erst recht dazu gebracht, zu sagen, wir wollen es systematisch in dieses Museum überführen, nicht mit allen Folgen, aber mit bestimmten Kriterien, nach denen wir ausgesucht haben. Und da stand der Alltag eben auch sehr stark im Vordergrund.
Die Lindenstraße ist nach über 34 Jahren an ein Ende gekommen. Mit Claudia Wieck, Fernsehkritikerin, habe ich über die allerletzte Folge geredet. Vielen Dank fürs Kommen.